Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Also Pfingsten, Linda hat das ja jetzt schon als total schwieriges Thema heute angekündigt, das ich jetzt hier rüberbringen darf. Erster Teil der Predigtreihe Zugangssorte, so rum. Und letzter Teil der Predigtreihe Dogma, die sah übrigens so aus. Und an den Heiligen Geist, so beginnt dieser letzte Teil des Apostolikums. So, ich fange jetzt mit drei Schlaglichtern an. Drei Schlaglichter, die vom Heiligen Geist reden, ohne von ihm zu reden. Erstens, müsst ihr ein bisschen Fantasie jetzt gerade aufbringen. Also ein Gebäude in Würzburg, ein schönes Gebäude in Würzburg und in diesem Gebäude Menschen. Und zwar sehr unterschiedliche Menschen. Einige tragen stolze Bärte, andere tragen stolze Bäuche. Einige tragen lange Gewänder, weiß, schwarz, manche ein bisschen farbenfroher. Andere tragen Jeans. Einige sprechen fremdartige Sprachen, Aramäisch. Und eine Sprache, die ich nicht weiß, wie man sie ausspricht, Geesch, oder aus dem Äthiopischen kommt das. Andere Fränkisch. Einige blicken zurück auf 2000 Jahre Geschichte, andere auf 14 Jahre. Einige sind überzeugt von Dingen, da denken die anderen heimlich, das ist ein bisschen Quark. Andere denken, sind überzeugt von Dingen, da denken diese einigen, das ist ein bisschen Quark. Sie sind also sehr, 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 sehr unterschiedlich. Diese Leute, sowie die Kirchen, die sie repräsentieren. Aber an diesem Abend erleben sie ihre Unterschiedlichkeit als eine gemeinsame Schönheit. An diesem Abend empfinden sie sich wie verschiedene Geschwister einer Familie. Und an diesem Abend teilen sie gemeinsam einen Schmerz. Den Schmerz darüber, dass eine ihrer Schwesterkirchen, die älteste oder eine der ältesten, in Syrien vor der Auslöschung steht, kurz davor. Das war das erste Schlaglicht. Das zweite ist was ganz anderes. Das zweite sind beinahe lyrische Worte eines Vortrags, hier und da sind sie, glaube ich, sogar lyrisch, ich weiß nicht genau, wo da die Grenze ist, von Christina Bruderek. Die ist Theologin und Autorin, lebt in Essen. Und das lese ich jetzt einfach vor. Dürfte ich nur ein Wort des Glaubens wählen? Ein Wort für die Mitte meiner Theologie, ein Wort für den roten Faden meiner Biografie. Ich wählte die Gnade. In gnadenlosen Zeiten, in denen viele so unerbittlich sind und hart und aggressiv, in denen der Erfolg uns seine Meinung diktieren will und wir funktionieren müssen, ich wählte die Gnade. Denn sie wählt immer wieder mich. Gnade ist Liebe, sie ist ihre sanfte Schwester. Sie macht mir klar, dass ich endlich bin. Sie hilft mir, in meiner Begrenztheit einzuwilligen. Sie liebt mich in meinen Niederlagen. Sie erinnert mich täglich daran, dass ich mich nicht selbst retten muss. Sie erlaubt mir, ein bedürftiges Wesen zu sein. Gnade ist Solidarität. Das Extra der Güte. Großzügige Nachsicht. Wenn jemand mehr tut, als er muss, ohne zu klagen, ohne Rechnung, ohne Verpflichtung. Der Busfahrer, der wartet. Die Lehrerin, die Geduld hat. Die Zeugin, die dich entlastet. Gnade ist trotzige Treue. Gnade hat das Zeug zur Anarchie. Sie bezweifelt für uns alle Mächte und Gewalten, die sich als wichtig aufspielen und als lebensnotwendig. Sie weckt unsere Skepsis gegenüber allen, die uns versprechen, uns zu retten. Menschen, Methoden, Gruppen. Die Gnade schenkt uns den Zweifel gegenüber allen Größen, die Gottes Güte ersetzen oder ergänzen wollen. Sie ist deshalb herrschaftskritisch. Sie ist deshalb ungesetzlich, von krimineller Kühnheit. Gnade ist eine sympathische Begleiterin. Sie ist sonntäglich und alltagstauglich. Sie geht mit in den Montag. Sie hat am Freitag noch Energie und sie vergewissert sich am Sonntag. Denn wenn wir zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, dann nicht, weil wir perfekt sind, sondern wir kommen mit unseren Brüchen, unseren Verletzungen, mit unserer Verzweiflung, unserer Schuld, unserem Unglauben, unserer Sehnsucht. Du bist unpünktlich? Kein Problem. Du hast keine Eintrittskarte? Du darfst dabei sein. Du hast keine gültigen Papiere? Die Gnade schenkt uns allen Bleiberecht. Gnade ist das erlösende Wort. Du bist frei. Erzähl doch mal. Sie dürfen bleiben. Geh doch. Lass mich mal sehen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Gnade ist pures Glück. Du suchst sie, sie findet dich. Gnade ist Liebe. Sie ist die sanfte, packende, umtriebige, kühne Schwester der Liebe. Dass ich ihr mehr vertraue als jeder anderen, ist die Mitte meiner Theologie und der rote Faden meiner Biografie. Das war das zweite Schlaglicht. Drittens, ein Mann säte vor Jahren Samen, um einer Pflanze Leben zu schenken. Einer exotischen Pflanze. Er hoffte, sie würde ihn an sein Heimatland erinnern. Die Samen keimten, die Pflänzchen verdorrten. Er versuchte es ein zweites Mal, die Samen keimten, die Pflänzchen verdorrten. Er gab auf. Und versuchte es ein Jahr später ein drittes Mal. Die Samen keimten, die Pflanze wuchs und trieb eine Blüte immer in eine. Der Mann pflanzte die Pflanze vor sein Haus, denn die Pflanze gehört nach draußen. Sie überlebte es nicht. Im Herbst war nur noch ein brauner Haufen zu sehen, der Winter kam. Und der Frühling 2017 brachte eine Auferstehung. Das ist ein Edelweiß und es wächst vor unserer Haustüre. Ich glaube, so richtig wie ein Edelweiß sieht es aus, wenn die Blüte noch ein bisschen weiter aufgeht. So, das waren die drei Schlaglichter. Jetzt nochmal das, worum es heute geht. Die Grundlage. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Was die drei Schlaglichter damit zu tun haben, vielleicht ahnt ihr es schon oder ich komme zum Schluss drauf zurück. Ich glaube an den Heiligen Geist. Linda hat schon gesagt, die meisten Menschen, und ich schätze, das ist jetzt mal für die meisten glaubenden Menschen so oder Nichtglaubende oder wie immer sie sich nennen, da ist dieser dritte Aspekt der Dreieinigkeit schwerer zu fassen als die ersten beiden. Ach so, das wollte ich einblenden, ja. Schwerer zu fassen. Wir haben da Fragezeichen. Vater, das lässt sich irgendwie fassen. Jedenfalls haben wir irgendwie so ein inneres Bild, ob das nun das Richtige ist, aber gut. Jesus Christus, da wird das Bild konkreter. Das wird nicht leichter zu glauben, ne, dass Gott ein Mensch ist. Aber ich meine, es ist leichter zu beschreiben. Aber Geist, Heiliger Geist, wir empfinden eine Schwierigkeit, das zu fassen. Wer oder was ist hier gemeint? Die Schwierigkeit, erster Gedanke, der mir neu war, beim Vorbereiten, rührt aber nicht daher, dass uns im Heiligen Geist Gott ferner ist als bei Vater und Sohn, sondern genau aus dem Gegenteil kommt die Schwierigkeit. Sie rührt daher, dass sie uns näher ist, dass der Geist uns näher ist. Die Rede vom Heiligen Geist, da spricht der christliche Glaube vom ganz nahen Gott. Ich will das mal so mit einer Weltkugel, also das ist wir, ja, das Leben. Dem sehr, sehr, sehr nahen Gott. Es ist ein Gott, der in unserer Welt wirkt, der Teil menschlichen Lebens wird, der, das ist vielleicht der Höhepunkt, wenn man das sprachlich ausdrücken will, der in uns ist. Das Göttliche wird so unmittelbar, dass es bisweilen schwer zu unterscheiden ist vom Irdischen. Ich glaube, daher rührt unsere Schwierigkeit. So unmittelbar, dass es schwer ist, es zu unterscheiden vom Irdischen. Die Rede vom Heiligen Geist redet von etwas, was Menschen erleben, aber schwer greifen können. Kurz zu dem Wort, was da steht, wenn wir Geist lesen. Im Deutschen heißt das ja so, Geist, ne? Das ist eigentlich ein bisschen schade. Das Wort ist ein bisschen unglücklich. Kinder verbinden damit was Unheimliches und auch Erwachsene verbinden vielleicht sowas wie so den letzten Rest von etwas ehemals Lebendigem. Ja? Ja, sein Geist ist immer noch hier. Also jetzt gar nicht irgendwie im Spooky-Sinne, sondern was weiß ich. Ja, also ein großer Dozent hat hier an der Universität und wir machen das immer noch in seinem Geiste, aber er ist nicht mehr da. Oder so. Also der letzte Rest von etwas ehemals Lebendigen. Oder Geist nutzen wir manchmal auch, wenn wir sowas Atmosphärisches beschreiben wollen. Ja, also der Teamgeist. So, aber das Wort ist ein bisschen schwächlich. Also von unheimlich bis schwächlich ein bisschen. Das hebräische Ruach, Und das griechische Pneuma ist anders. Das ist nämlich das, wo wir Geist lesen, steht eigentlich Ruach oder Pneuma meistens. Das, was da gemeint ist, das ist das hier. Ruach im Hebräischen ist der Wind oder auch der Lebensatem. Und Pneuma ist ganz ähnlich, der Wind, das Wehen. Und wir assoziieren mit Wind, anders als mit Geist, so Worte wie Kraft, Dynamik, Bewegung. Vielleicht auch was Unberechenbares hier und da, vielleicht sogar ein bisschen stürmisch manchmal. Lebendigkeit, also was Dynamisches. Der Mensch begann da vom Geist Gottes zu reden, wo er, ich sage es jetzt mal vorsichtig, meinte, Gott in seiner Welt handeln zu sehen. Also wo Gott in seiner Welt handelt, da fängt er an, vom Geist Gottes zu sprechen. Wo etwas geschieht, wo Göttliches das Weltliche durcheinander wirbelt. Das jüdisch-christliche Gottesbild, das ist das Bild eines Gottes, der zum Beispiel vernehmbar redet. Also ich meine es nicht unbedingt auditiv, ne? Aber der Worte sagt und von den Worten wir leben, der Geschichte verändert, der Menschen beseelt, der Existenzen bewegt. Also die Rede vom Geist Gottes, die verhindert, dass wir Gott statisch denken, denn er ist nicht statisch, er ist dynamisch. Der Geist Gottes verhindert, dass wir Gott als Prinzip denken, denn er ist lebendig. Der Geist Gottes verhindert, dass wir Gott ferndenken, denn er ist gegenwärtig. Allerdings unverfügbar, so wie der Wind. Du spürst seine kühlende Brise auf der Haut oder du merkst sogar, wie sie an deiner Jacke zerrt, so. Du kannst dich von der Kraft des Windes tragen lassen oder um die Welt damit segeln, aber einfangen kannst du ihn nicht. Ruach oder Pneuma. Geist ist der Gott, man könnte sagen, Gott, der selbst in Bewegung ist und deshalb andere in Bewegung setzt. Ich würde sagen, öfter, viel öfter vielleicht sogar, auf die sanfte als auf die stürmische Art. So, der Glaube an den Geist Gottes, er birgt auch eine Gefahr, die will ich kurz benennen. Nämlich, den Geist Gottes als jemanden neben Gott zu denken. Also zum Beispiel als neben Gott Vater. Ja? Aber Gottes Geist, das ist mir wichtig zu betonen, ist niemals jemand anderes als Gott selbst. Ich habe mal hier versucht, irgendwie die Dreieinigkeit. Ja, so. Oder ihn so als Partner von Jesus zu denken. Ja? Also so sein Sidekick. Doch Gottes Geist ist niemals ein anderer als Jesu Geist. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nichtssagend oder jo, erzähl mir was Neues. Aber das ist wichtig. Es ist wichtig, wenn jemand von der Kraft dieses Geistes bewegt wird, dann bewegt ihn niemand anderes als Gott der Vater. Oder wenn jemand charakterlich reift, geduldiger, gütiger, freundlicher, selbstbeherrschter, mitfühlender, liebevoller oder auch leidenschaftlicher wird, ja, also weil Gottes Geist auf ihn abfärbt, dann wird er niemand anderem ähnlicher als Christus. So. Umgekehrt, und da wird vielleicht auch ein bisschen deutlich, warum das wichtig ist, wenn noch so große Dinge geschehen oder wo noch so große Dinge geschehen irgendwie, ja, wo sich noch so große Dinge bewegen irgendwie und du fragst dich aber, eigenartig, ich kann jetzt das Wesen dieses Jesus von Nazareth da gar nicht mehr so richtig drin wiedererkennen. Es wirbelt zwar, aber vielleicht fragst du das dann zurecht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht schon. Also, der Geist Gottes ist nicht ein anderer neben Gott. Und trotzdem ist es sinnvoll, von dieser dritten Seite Gottes zu reden, so wie von den anderen beiden Seiten. Weil es trifft die Wirklichkeit. Und jetzt versuche ich mit euch einen Schritt weiter zu gehen. Das ist der zweite neue Gedanke, den ich diese Woche hatte beim Vorbereiten. Es trifft eine Wirklichkeit, die wir beobachten. So, nämlich, dass Gott Menschen begegnet, aber nicht ständig. Er begegnet Menschen, aber nicht ständig. Menschen machen Gotteserfahrungen, aber manchmal vermissen sie ihn auch. Menschen glauben, aber nicht alle. Und die glauben, die kennen aus ihrer eigenen Erfahrung den Zweifel, trotz des Glaubens. Also diese widersprüchlichen Erfahrungen haben mit dem Reden vom Geist Gottes zu tun. So, ich weiß, ich rede ein bisschen nebulös, das liegt wahrscheinlich am Thema. So, ich versuche jetzt mal ganz einfach zu werden, auch ein bisschen vereinfachend, aber egal, vielleicht. Der christliche Glaube geht ja ungefähr so. Ja, Gott ist ein liebender Gott und das ist zwar nicht alles, was man über Gott sagen kann, aber es ist das einzig wirklich, wirklich, wirklich Wichtige. Also wenn einer nur das von Gott weiß, dass er liebt, dann hat er das Wesen Gottes verstanden und erfasst im Wesentlichen. Johannes sagt es sogar noch deutlicher, er sagt, Gott ist Liebe. Macht so eine Gleichung auf, Gott ist Liebe. So. Dieser leidenschaftlich liebende Gott, so geht es der christliche Glaube, ne, der offenbart sich den Menschen. Allen? Ja und nein. Also, sonst würden wir ja alle glauben. Beziehungsweise wir müssten überhaupt nicht mehr glauben, wir wüssten es. Also die Sonne da oben, ja, die kennen wir alle. Es gibt, glaube ich, keine ernstzunehmenden Menschen, die ihre Existenz bezweifeln, weil sie hat sich uns gezeigt jeden Tag. Wir glauben, wir wissen, wir müssen gar nicht mehr glauben, wir wissen. So, das ist aber hier anders. Trotzdem spricht der christliche Glaube davon, Gott offenbart sich dem Menschen. So, jetzt konkreter, Gott offenbart sich vor allem in diesem einen Menschen, Christus. Menschen begegnen diesem Christus, diesem Jesus von Nazareth, und sie empfinden, dass Gottes Wesen derart in dem Wesen dieses Mannes sich widerspiegelt, dass das Wort Sohn Gottes eine passende Beschreibung ist. So. Also Menschen begegnen Christus und sie erkennen Gott und sie beginnen zu glauben. Aber schon damals, als dieser Mensch über die Erde lief, taten das nicht alle, die ihn trafen. Und heute sagen Menschen immer noch, eigentlich was ganz Komisches, die sagen, ich begegnete Christus, sie fragen, wie denn jetzt, aber ich begegnete Christus und in mir wurde Glaube an diesen liebenden Gott geboren. Wenn man fragt, ja wie, was meinst du mit Christusbegegnung? Von außen sah das nämlich nur so aus, als ob du ein Buch liest oder eine Predigt dir anhörst oder ein Lied hörst oder einen Traum hast oder ein Gespräch oder ein Gebet oder ein Wunder erlebt oder... Ja, also von außen hast du doch das erlebt und du nennst es eine Christusbegegnung. Wo Menschen heute in Christus Gott erkennen, Oder da erleben sie eigentlich eine ganz diesseitige Sache und sagen trotzdem, ich habe Gott erkannt. Das ist der Geist Gottes. Da fangen wir an, vom Geist Gottes zu sprechen. Durch seinen Geist begegnen Menschen heute Christus. Der Mensch sozusagen, das will ich damit sagen, kann eigentlich nicht glauben. Er kann Gott nicht erkennen. Wo es geschieht, geschieht es durch das Wirken des Geistes. Und jetzt nochmal diese Frage, ja, aber behauptet das Christentum denn nicht, dieser Geist Gottes sei an Pfingsten über alle Menschen, da steht das komische Wort, ausgegossen worden. Warum erkennen ihn einige und andere gar nicht? So, warum machen Menschen Gotteserfahrungen und andere gar nicht? Warum mache ich heute einen und morgen gar nicht? Warum glauben nicht alle? Ist Gottes Geist wählerisch oder was? Jetzt kommt der dritte Gedanke, der mir neu war. Und es sind alles so ein bisschen, ich hoffe, ihr könnt mir halbwegs folgen. Weil Gottes Geist dasselbe Wesen wie Gott hat, nämlich Liebe. Und Liebe hat dieses Wesen. Sie verschenkt sich immer völlig an alle. So ist Liebe. Darin ist sie die größte Macht der Welt, aber sie wird niemals übergriffig. Sie wird niemals übergriffig. Der Geist oder im Geist Gottes verschenkt sich Gott an uns alle und macht sich damit unmittelbar nahbar, aber auch übersehbar. Der, den diese Liebe gewinnt, der Mensch, der den diese Liebe gewonnen hat, der sagt dann, die hat mich ergriffen. Gottes Liebe hat mich ergriffen. Ich konnte fast nicht anderes. Glauben wurde in mir geboren. Der spricht davon wie von so einem unerwarteten Geschenk. Ein anderer ist genauso geliebt, aber es berührt ihn irgendwie nicht. Ich würde sagen, noch nicht. Okay. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Gedanken anfüge. Es ist noch ein neuer Gedanke. Ja, ich sage ihn jetzt einfach noch. Vielleicht könnt ihr einfach das festhalten, was ihr verstanden habt oder was euch berührt hat. Dieser Gedanke nämlich, dass Gott Liebe ist, mir hilft er auch, diese Dreieinigkeit zu denken. Also, was ich ja eben so versucht habe, es sind nicht drei, es ist eins. Und doch ist es wichtig, die zu unterscheiden. Vielleicht kann uns das helfen, Gott als Einheit mit seinem Geist zu denken, wenn wir Gott als Liebe denken. Also als Einheit, aber trotzdem die beiden zu unterscheiden. Liebe, so habe ich gelesen, das ist nicht von mir, ist die einzige Sache, wo sich jemand verschenkt, also ihr könnt jetzt auch einfach mal an menschliche Liebe denken, wo sich jemand verschenkt, ohne sich dabei zu verlieren. In Liebe kann man sich verschenken, ohne sich zu verlieren. Man könnte sogar sagen, in der Liebe verschenkst du dich und findest dabei zu dir selbst. Das ist paradox. Und das auf Gott übertragen, im Geist Gottes verschenkt sich Gott, weil Liebe so ist, ja, und bleibt dennoch bei sich. Deshalb macht es Sinn, von zwei und von eins zu reden. Der verliert sich nicht dabei, der teilt sich nicht, weil Liebe so ist, aber er verschenkt sich. So, jetzt will ich zum Schluss praktisch werden, ihr dreht euch sonst ganz ab oder schlaft schon ein. Der letzte Abschnitt dieses Apostolikums ist nämlich eigentlich ziemlich praktisch. Eigentlich redet dieser letzte Abschnitt viel mehr vom Menschen als von Gott. Jedenfalls ist er menschenfokussiert, dieser Abschnitt. Und man könnte vielleicht sagen, das Reden vom Heiligen Geist, da geht es eigentlich nie um den Geist Gottes. Wenn, dann geht es um Gott oder um den Menschen. Eigentlich nicht um ihn selbst. Und da folgen jetzt diese drei Sätze, wo die Linda eben gesagt hat, das klingt wie so noch drangehängt. PS ist auch noch wichtig. Sie beschreiben eigentlich, welche Wirkungen dieser Wind Gottes, diese anwesende Liebe Gottes unter uns haben sollte, hoffentlich hat, haben sollte, auf uns haben sollte. Welche Wirkung? Ihr erinnert euch, ich habe mit den drei Schlaglichtern angefangen, das war kein Zufall, das hat mit diesen drei Sätzen zu tun. Ich glaube an die heilige christliche Kirche, steht da, wenn ihr das kennt mit katholische Kirche, gibt's auch, da ist nicht die Konfession gemeint, da ist katholisch als Wort, meint auch allgemein, allumfassend, ja, also aber man hat das hier so oft so geändert, damit das Missverständnis raus ist. Ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Ein Witz. Im Himmel macht man Urlaubspläne. Gott schlägt vor, lass uns doch mal nach Bethlehem fahren. Aber Maria ist dagegen. Ganz schlechte Hotels da. Gut, sie überlegen weiter. Wie wär's mit Jerusalem? Jesus ist dagegen. Da hat er schlechte Erfahrungen gemacht an diesem... Gut, wie sieht's mit Rom aus? Sagt der Heilige Geist, yippie, da war ich noch nie. Ja, dieser Witz funktioniert natürlich nur auf Kosten unserer katholischen Geschwister, weil alle anderen Konfessionen haben nicht so eine Stadt, die, wenn ich jetzt gesagt hätte, Witten, das ist, ja, das ist die Zentrale, das ist der Bundesfreie Evangelischen Gemeinde, hättet ihr nicht verstanden, was. Aber so ist das bisschen. Jede Kirche, naja, ja doch, ich glaube, es steht mindestens in der Gefahr, zu denken, die unmittelbarste Gottesbeziehung zu haben. Am meisten vom Geist Gottes zu wiederzuspiegeln, sagen wir mal. Mancher glaubt sogar, bei den anderen, da ist er gar nicht. Mal ganz ehrlich, da ist er gar nicht. Der bei uns, nur bei uns begegnest du Gott. So, jetzt ist natürlich klar, diese verschiedenen Denominationen und Konfessionen, die bei diesem ökumenischen Gottesdienst, diesem Abend in diesem schönen Gebäude in Würzburg zusammen waren, von dem ich vorher erzählt habe, war am Donnerstag in der Augustinerkirche. Und das waren wirklich sehr verschiedene Leute. Also katholisch, evangelisch, okay, aber dann auch syrisch-orthodox, griechisch-orthodox, russisch-orthodox, alles mögliche orthodox, Mennoniten, Methodisten und sogar die kleine City Church. Also ganz verschiedene Leute. Manche 100-jährige Geschichte, andere 500 Jahre, 1000-jährige Geschichte. So, diese verschiedenen Denominationen entstanden, weil Menschen Gott auf eine bestimmte Weise begegneten oder etwas Bestimmtes erkannt haben über Gott. Aber in der Auseinandersetzung mit den anderen kam das dann zum Konflikt und zur Trennung. Also es gibt schon für jede Konfession einen guten Grund, dass es sie gibt. Und ich empfinde, wir sind in unserer Geschichte an einem Punkt, wo wir mehr beginnen, das wertzuschätzen, als an der Trennung zu leiden. Oder vielleicht schon an ihr zu leiden, über den anderen abwerten zu denken. Also an diesem Abend habe ich gemerkt, diese Verschiedenheit ist ein Reichtum und wir merken das gemeinsam. Wir können das als Schönheit wertschätzen. Wie in der Familie, wo halt die Geschwister, die Brüder schon seltsam sind, wenn du ganz ehrlich bist. Aber wir sind eine Familie, hey, und wir gehören zusammen. So. Ich glaube, dass das eine der aktuellen Wirkungen des Geistes Gottes ist, der Geschichte bewegt, wenn er das denn tut. Versöhnung, das wäre hier das Wort vielleicht. Oder Wertschätzung des anderen. Ein Kennzeichen des Geistes Gottes in deinem Leben könnte sein, dass du merkst, meine Güte, der ist ja auch bei den anderen. Denn Gott ist das schon sehr lange gewohnt, sein Wesen zu teilen mit Leuten, die ziemlich fremd sind. Also aus Gottes Sicht sind wir alle ziemlich fremd. So, wir Menschen sind ganz anders als Gott. Und doch teilt er sein Wesen mit uns, seinen Geist. Kannst du das sehen und glauben, dass Gott auch in dem wohnt, der so ganz anders ist als du? So, dass du den kaum verstehst. Paulus sagt, Gottes Geist weht, wo er will. Ja. Wollen wir das mal akzeptieren? Wollen wir das vielleicht sogar mal feiern? Und mal aufhören, Gott einzugrenzen auf einen Club? Meistens ja dann unseren Club. Du kannst das sowieso nicht verhindern, dass Gott sich finden lässt, wo immer er will und von wem und bei wem immer er will. Du kannst Gott nicht eingrenzen, nicht mal auf deine eigene Religion. Also du kannst ihn nicht darauf eingrenzen. Als Christ sage ich natürlich, dieser Geist Gottes, der ist immer der Geist Christi. Ja, das ist auch wichtig, dass wir das als Christen betonen. Aber wenn ein Christ an einem in Not geratenen Menschen vorbeigeht, aber ein Muslim hilft ihm auf. In wem hat dann der Geist Gottes gewirkt? Jesus hat genau so ein Gleichnis mal erzählt. Nur mit anderen Personen. Also, wir könnten lernen, den Geist Gottes wiederzuerkennen. Darum geht's vielleicht. Da, wo wir ihn gar nicht vermuten, bei den anderen. Ich glaube, dass es in einer zerrissenen Welt wenig gibt, was wichtiger wäre. Das Zweite, die Gnade. Ich bin immer noch bei den Wirkungen des Geistes in unserer Welt. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, steht da. Ne? Eine der Wirkungen des Geistes Gottes ist, der sich verschenkenden Liebe, dass wir an Vergebung glauben können. Und in einer gnadenlosen Welt, weil wir an Vergebung glauben, Räume der Vergebung schaffen, Räume der Gnade schaffen. An die kleine Schwester der Liebe zu glauben, das macht, dass man gnädig wird. Eine mächtige und so nötige Kraft des Heiligen Geistes. Ich würde dieses Wort auch wählen. Wenn ich nur eins wählen dürfte, würde ich wahrscheinlich auch die Gnade wählen. So wie Christina Bruderek. So, ich lebe von der Gnade. Ich habe gedacht, ich erzähle das mal so. Ich bin Pastor und manchmal denke ich, wie hält meine Gemeinde das eigentlich aus? Also, wie oft vergeben mir wohl Leute in der City Church meine Fehler? Wahrscheinlich sogar sehr oft, ohne dass ich gemerkt habe, dass ich einen machte. Wenn ich Leute übersehe oder sie mit Worten überfahre oder Sachen vergesse oder nachlässig arbeite. So. Weil das ist alles so, ne? Ich bin auch nur ein Mensch. So, im Ernst. Letzte Woche habe ich mich gefragt, wie viel, wenn ich das alles sehen könnte, von wie viel Gnade lebe ich eigentlich? Und das kannst du jetzt auf dich übertragen. Ich habe mich letzte Woche sogar gefragt, warum ihr euch eigentlich Sonntag für Sonntag anpredigen lasst. Von mir oder ein paar anderen Normalos, die manchmal hier oben stehen, ja? Also gut, wir haben Theologie studiert, okay, aber auch nicht alle. Und was haben wir euch sonst voraus? Ich habe gedacht, vielleicht eigentlich nur die Zeit, in ein paar Bücher von wirklich schlauen Menschen zu lesen und uns zu vergewissern, dass wir keinen totalen Quark hier erzählen. Vielleicht ist das der Vorteil. Aber ansonsten hört ihr euch einfach an, was mir oder anderen so 2-3 Tage vorher durch den Kopf gegangen ist. Und was wir dann hier so weitergeben. Und es erstaunt mich ein bisschen. Das kann man auch Gnade nennen. Also ich kokettiere ja so ein bisschen, ja. Aber ich würde, Gnade ist nicht nur, du bist ein schlimmer Verbrecher und jetzt ist hier einer noch, sondern das ist der Raum, von dem wir leben, dass wir sind, wie wir sind und so sein dürfen. Ein Raum der Gnade schaffen für Leute mit Fehlern. Das tat Gott, als er diesen Planeten schuf und sagte, hier ist alles für euch. Raum der Gnade, lebt da drin. Das tat Christus, als er starb für seine Feinde. Das tut der Geist Gottes heute, wenn Menschen begreifen, dass sie ohne Bedingung geliebt sind und dadurch ihr Herz selbst größer wird. Aber ich glaube, hier und da könnte das auch noch größer werden. Also, warum machen wir uns manchmal Sorgen, zu verschwenderisch mit Gnade zu sein? Wir sagen dann, ja, man kann ja auch nicht alles durchgehen lassen, ne? So sagen wir dann. Ja, aber Gottes Idee, einen heilen Raum zu schaffen, in dem Menschen Liebe erleben und heiler werden, war offensichtlich, die Idee ging nicht so, wir schaffen diesen Raum, in dem wir alles Fehlerhafte so ein bisschen rausschieben, sondern die ging offensichtlich so, dass wir einen Raum brauchen, in dem jeder Gnade erlebt. Das mag fahrlässig klingen und deswegen fand ich den Satz von Christina Bruderick gut, Gnade hat das Zeug zur Anarchie. Das stimmt ein bisschen. So, zweitens Gnade. Drittens, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Bei mir ist ja nur ein Edelweiß auferstanden, ja. Das Wort, was ich hier meine, ist Hoffnung. Das ist das Krasseste, würde ich sagen, an Wirkung des Geistes unter uns. Wenn ein Mensch trotz tödlicher Welt, trotz Gewalt, trotz Niederlagen, trotz Sterben, trotz Krankheit und allem, hoffen kann. Wenn er trotzdem hoffen kann. Der alte Mann, der seine Frau verliert und trotzdem lächelnd sagt, das ist nicht das Ende. Oder die Politikerin, die angesichts übergroßer Weltprobleme immer noch sagt, es lohnt sich trotzdem, sich einzusetzen. Das ist Hoffnung, obwohl ich keine sehe. Oder der Jugendliche, der gescheitert ist, vielleicht immer und immer wieder gescheitert ist, aber sich trotzdem nicht aufgibt, sondern an Auferstehung glaubt, nach einer Niederlage, wieder. So, diese Kraft ist, sagt der christliche Glaube, die ist nicht von dieser Welt. Wo du sie entdeckst, da begegnest du dem Geist Gottes. Natürlich kann man sagen, es ist eine Illusion, die unterliegen aller Illusionen, okay. Aus christlicher Sicht ist es der Glaube an einen lebendigen Gott, der immer noch seinen Lebensatem in diese Welt haucht und in Einzelne. In christlicher Sicht ist es der sture Glaube an eine Zukunft, trotz Terror, trotz Endlichkeit, trotz Tod. Das ist der Geist Gottes. Wissen, dass diese Hoffnung berechtigt ist, kann das keiner. Der Geist Gottes schenkt uns nicht Wissen. Es gibt ein schönes Wort, das ist alt, das benutzen wir kaum mehr im normalen Sprachraum, aber es ist eigentlich schade. Das Wort heißt Gewissheit. Das schenkt der Geist Gottes. Also, ich weiß nicht, ob es Hoffnung gibt, aber ich bin gewiss. Etwas in mir ist gewiss. Und wenn das alles weit weg von dir scheint, wenn du zu wenig Liebe siehst und zu wenig Gnadenräume und zu wenig Hoffnung, weil du bist das nicht gewohnt, dass nach dem Tod die Auferstehung kommt, dann ist das okay. Der Geist Gottes ist nicht weit weg. Er weht, wo er will. Und nicht selten spürt man plötzlich seinen Lufthauch. Und dann bewegt sich was. Und Versöhnung, Gnade und Hoffnung passieren. Und plötzlich hörst du dich selbst sagen, ich glaube an den Heiligen Geist. Das Lied, was wir jetzt singen, das ist ein Gebet. Und es ist ein Gebet um diese Erfahrung. Gott, wir können das nicht machen, Hoffnung, Gnade, Versöhnung in uns schaffen, aber du könntest das tun. Das ist ein Gebet um Bitte, dass Gott etwas unter uns tut. Also singt es mal betend oder betet es singend. Und wenn ihr persönliches Gebet wollt, da drüben ist die Miri und auch die Sarah, die beten gerne während dieses Liedes für das, was euch jetzt ganz persönlich auf dem Herzen ist.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.